gewaltig, seine Liebe ungezähmt. Unsere Denkkonstrukte zerbersten wie Tongeschirr. Er ist das Erdbeben. Er ist Gott. Gott ungezähmt. Bist du bereit? Gott ist anders.
Mal. Wir tun heute den Vorhang ein bisschen mehr lüften von dem, was es eben mit Gott auf sich hat. Aber ich möchte zuerst anfangen am letzten Samstag. Das ist Kirche in Wengi, beziehungsweise der Eingang dort um die Ecke herum. Und wir sind in der Kirche gewesen, und in der Kirche normalerweise schauen alle Leute schön für Joschi. Aber als Manuel gekommen ist und auch dahinter geschaut hat, sind alle aufgestanden, auch die auf den Emporen. Ganz ein Haufen haben ihre Handys gezückt. Ich auch, darum konnte ich das Foto machen. Und ich war wahrscheinlich nicht ganz so gespannt wie der Manuel, aber es hat mich gleich interessiert. Christine, wie kommt jetzt die Brut daher? Meine Christine, ich kenne sie ein bisschen und es ist nicht so, dass sie den Manuel jetzt heute leider angeschickt hat und die schon eine Ehekrise haben. Christine ist am Arbeiten, darum ist der Manuel leider. Aber mich hat es auch Wunder genommen, was hat sie für ein Kleid an? Und dann weiss ich einmal, dass Brüte auch öfters beim Coiffeur sind und ich weiss von jemandem, die ist, glaube ich, 2 oder 3 Mal zu den Coiffeuse die Frisurprobe gewesen, damit sie wirklich an dem Tag einfach perfekt sitzt. Darum hat es mich Wunder genommen, was hat Christine für eine Frisur und was für einen Brutstrauß bringt sie echt an. Und wir sind alle gespannt gewesen und der Manuel, glaube ich, auch ein bisschen gerührt, wer jetzt da kommt, obwohl er sie ja kennt. Und mit uns so ist es vielleicht mit Gott auch. Wir haben eine Ahnung von Gott, wir kennen ihn vielleicht ein bisschen, aber noch mehr kennenlernen oder vielleicht eben von einer ganz anderen Seite. Christine als Brut hat Manuel dort das erste und das letzte Mal gesehen. Jetzt ist es seine Frau und mir auch. Leider habe ich bloß ein bisschen ein verschwommenes Foto von diesen beiden. Das könnt ihr selber schauen, das Brutkleid. Frisur. Dort hat es übrigens auch noch so Glitzersachen drin gehabt. Ich habe mir das ganz genau angeschaut. Und der Brutstrauß, da weiss ich nicht mehr, wie er ausgesehen hat. Irgendwo ist Christine für mich als Brut so im Vordergrund gestanden, zusammen mit einem schicken Brütigam. Und wo ihr zu Abend den Bruttanz gemacht habt, sind wirklich zwei ganz elegante junge Leute. Habe ich gedacht, so ist Jesus mit uns. Mich hat es gedacht, Manuel so liebevoll und gleich auch eben irgendwo auch stolz auf seine Frau. Und dann haben sie einander so in die Augen geschaut und so. Also, heiraten kann etwas Schönes sein. Etwas ganz Neues entdeckt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass, auch wenn wir jemanden kennen, auch gerade wenn wir Gott meinen zu kennen, wir können ihn noch so viel mehr kennenlernen. Und der Manuel hat sich sicher gefreut über auch diese schöne Seite der Christine. Und ich habe gedacht, das passt darum auch ganz gut für den Einstieg in unsere Predigt. Im Jesaja 33, Vers 6, dort steht nämlich so ein kleines, unentdecktes Geheimnis. Der Prophet Jesaja sagt da ganz viel Gutes über die Zukunft von Israel. Die geht uns sicher nicht in dem Sinn gleich viel an. Aber schaut mal, was ganz spannend ist. Ihr Einwohner von Jerusalem, ihr werdet in Sicherheit leben. Das finde ich schon etwas Gewaltiges. Jemand war heute im Gebet vor der Predigt auch dabei und hat Gott einfach auch gedankt für den Frieden, den wir dürfen haben in unserem Land. Dass wir wirklich ohne Angst in den Gottesdienst gehen können. Niemand wartet irgendwo oder schreibt unseren Namen auf. Und wir kommen früher oder später Ärger rüber wegen dem. In Sicherheit leben. Und es wird euch in jeder Hinsicht gut gehen. Vielleicht kannst du das von dir nicht sagen. Dieses und jenes läuft nicht so gut, nicht so optimal. Aber stell dir vor, in jeder Hinsicht gut. Weisheit und Erkenntnis besitzt ihr dann in reichem Maß. Und da würde ich fast sagen, ja, was braucht es denn noch mehr? Und dann sagte Jesaja im Namen von Gott, euer größter Schatz aber wird die Furcht des Herrn sein. Und das ist jetzt etwas, glaube ich, wo man nicht so schnell einfach schluckt, oder? Sondern über das lohnt es sich wirklich nachzudenken. Wenn das der grösste Schatz ist, mehr wie Sicherheit, mehr wie in jeder Hinsicht läuft es einfach gut, dann spüren wir, da liegt etwas Gewaltiges Tiefes drin. Und mit den Schätzen ist es auch so, im natürlichen Leben, wenn man die wirklich finden will, dann muss man graben. Oder man muss wissen, wo es ein Schiff hatte, wo irgendwann versunken ist. Oder man muss tief in einen Berg rein, wenn man dort Edelmetall vermutet. Man muss graben, man muss sich investieren. Für den oberflächlichen Mensch bleiben diese Sachen einfach irgendwo in der Tiefe verborgen. Vor 14 Tagen habe ich gesagt, die Furcht vom Herrn ist die richtige Einstellung und Haltung gegenüber Gott und seinem Willen. Und das hat, wie es der Walter in der Einleitung auch gesagt hat, das hat ganz viel mit dem zu tun, wie ich Gott kenne oder eben noch besser kennenlerne, wie ich ihn auch erkenne. Und dass der Manuel so berührt war in seinem Herz, wo Christine da den Gang entlang kam, ist, ich glaube, das hat nicht bloß mit seinem Gesehen und mit seinem Intellekt etwas zu tun gehabt. Irgendetwas hat sein Herz berührt. Und so ist es auch mit Gott. Du weißt vielleicht ganz viel über Gott, du könntest einen Vortrag halten, ich wahrscheinlich auch. Aber das, was uns vielleicht im Herz berührt, einfach weil wir etwas von Gott ahnen, das ist vielleicht viel tiefer, vielleicht können wir es gar nicht in Wort fassen oder noch nicht in Wort fassen. Und das ist das, was auch mit der Furcht vom Herrn etwas zu tun hat. Es ist nicht in erster Linie etwas, das man erklären kann. Aber es hat mit dem ganz fest zu tun, welche Vorstellung habe ich von Gott. Wir haben das letzte Mal schon ein bisschen darüber geredet. Das ist etwas, das deine Gottesverehrung tatsächlich beeinflusst, so wie du Gott siehst, so reagierst du ihm gegenüber. Meine Frage ist aber, ist deine Vorstellung und ist auch meine Vorstellung von Gott, ist sie biblisch? Oder haben wir uns da vielleicht auch irgendein Gottesbild zusammengebastelt, wie wir Gott gern hätten? Und da können wir auf alle Seiten vom Ross oben runterfallen. Das ist nicht unbedingt meine Vorstellung von Gott, obwohl ich es noch toll finde, dass er da schon so modern ist. Irgendwie stören mich die dicken Gläser, weil dann habe ich das Gefühl, vielleicht sieht er gleich nicht mehr so weit. Meine Vorstellung ist eigentlich mehr geprägt worden auf die Art und Weise. Meine Oma hatte ein Bild über ihrem Bett und ich glaube, es war das oder ganz ein Ähnliches. Und ich denke, da zeigt uns der Künstler, der übrigens ganz einen Haufen so Bilder dann kopiert hat. Und darum, wenn er so ein Bild noch irgendwo noch einmal im Keller hat von eurer Oma oder von der Uroma, es ist nichts wert. Einfach, weil der hat so viele Bilder kopiert, weil da ist so eine grosse Nachfrage gewesen. Darum hat es künstlerisch nicht so einen grossen Wert. Aber es zeigt eine ganz wichtige Seite von Jesus. Es zeigt, er ist da. Es zeigt seine Nähe. Wenn manchmal Leute alt und pflegebedürftig werden, dann haben sie manchmal ein ganz grosses Problem, dass sie sagen, ja, aber ich kann doch nichts mehr tun für Jesus. Oder die eine Frau im National, die in der Zwischenzeit schon länger verstorben ist, sie hat gesagt, ich kann nicht einmal mehr mitsingen in der Andacht. Und ich kann auch nicht mehr mitbeten. Da habe ich ihr gesagt, denk dran, Jesus ist wie so ein guter Hirte und er nimmt dich jetzt einfach auf seinen Schoss und hat dich gern. Du musst nichts leisten. Und das ist eine wichtige Seite, seine Liebe, seine Fürsorge. Und die Seite von Jesus darf man ja nicht vergessen. Die gibt es. Aber das ist eben nicht das ganze Bild. Und wenn wir bloß Jesus so sehen, dann verpassen wir ganz einen Haufen. Walter hat schon gesagt, Johannes, er hat einen Blick tun auf Jesus. Und mitten unter den Leuchtern hat er jemanden gesehen, der aussah wie der Menschensohn. Da heisst es, wie der Menschensohn. Der Johannes hat da ganz fest gespürt, da habe ich es nicht mit einem Menschen zu tun. Das ist viel mehr wie ein Mensch. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reichte, und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Jesus steht da wie der hohe Priester in einem Festgewand. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus eurer Schulzeit, wenn ihr ins Skilager gegangen seid, hat es immer geheißen, man muss eine Sonnenbrille anlegen, man kann sonst schneeblind werden. Und das kann wirklich passieren. Das Licht reflektiert sich im Schnee und darum ist der Schnee so wahnsinnig hell. Eben, ich habe dem Tobias gesagt, ich habe da mal geschaut, wie sich das physikalisch erklärt hat, mit dem Wasser, das eingeschlossen ist, im Schnee etwas zu tun. Er kommt da besser draus, darum lasse ich mich da nicht auf den Test. Aber es ist so, da wo der Johannes sieht, Jesus ist so glänzend, wie wenn die Sonne in frischen Schnee hinein leuchtet. Und ich glaube, so haben wir Jesus nicht vor Augen. Eben, das sieht nicht so harmlos aus, der Hirte, liebevoll, menschlich, näher bei seinen Schöfen. Aber das ist schon eigenartig. Und es wird noch schlimmer. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Ich glaube, niemand von euch würde das Bild über sein Bett hängen. Weil ich weiss nicht, wie gut dass wir schlafen, wenn uns da einer anschaut mit lodernden Feuerflammen. Da merkst du irgendwo, nein, ich will vielleicht gar nicht, dass der mich so genau anschaut, weil der sieht wirklich alles. Richtig unheimlich. Das ist übrigens ein Osterfeuer. Da. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Also, das ist auch nicht liebliche Füße, die die gute Nachricht verkünden, sondern da kannst du dir gerade vorstellen, was passiert, wenn diese Person auf irgendwelche Finden drauf tritt. Keine Chance mehr. Und seine Stimme, und jetzt müsste ich da eigentlich nicht ein Bild zeigen, sondern irgendwie einen lauten Sound laufen lassen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Nichts Liebevolles, Freundliches, Leisliches, Zärtliches, sondern wirklich in einer gewaltigen Wucht. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Ich habe ihm durch die Bibel im Posthof erzählt, dass man zu dieser Zeit unter dem König bzw. unter dem Kaiser Domitian hat man Münzen gefunden. Und dort ist der Kaiser selber drauf. Und als Zeichen, dass er die Weltherrschaft hat, hat er in seiner rechten Hand 7 Sterne gehabt. Und das ist dann spannend, eben, wenn man so ein bisschen Hintergrundinformationen hat. Es ist nicht der Domitian, der ist schon längstens gestorben und hat keine Macht mehr. Aber da steht einer, der wirklich alle Macht hat. Und in seiner rechten Hand, das ist ja noch die Hand von der Tat, die Hand von der Herrschaft. Also da steht einer, der alles in seinen Händen hat. Weit über alle anderen Machthaber hinweg. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Eben, niemand von uns macht das Bild und hängt das irgendwo an einem auf oder irgendwie so harmlos an den Kühlschrank oder so. Ich würde so etwas auch nicht unbedingt wollen, irgendwo da an einem aufgehängt haben, weil jeder, der reinkommt, der Jesus nicht kennt und weiss, was das ist, der würde denken, was soll denn das? Spannend ist, Jesus hat das Schwert nicht in der Hand, zum Krieg zu führen, sondern das Schwert kommt aus seinem Mund. Und das zeigt, wenn Jesus ein Wort spricht, dann trifft es. Und da ist es ganz fest auch ein Hinweis darauf, dass es Wort ist auch vom Richter. Und wenn Gott seinen Urteilsspruch fällt, dann gilt es. Eben, und ich merke, das ist mir nicht mehr, das ist nicht der liebe Jesulein, der da den Schäfli gut schaut. Es ist eine ganz andere Seite von Jesus. Und spannend ist, der Johannes sieht hier Jesus eben in aller seiner Macht und Würde als Herrscher. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem Glanz. Da habe ich auch kein wirklich gutes Foto gefunden. Aber ihr wisst, dass man auch nicht in die Sonne hineinschauen darf, weil dann sieht man dann nachher nichts mehr. Und so steht Jesus vor dem Johannes. Und eigentlich war es da nicht bloß sein Gesicht, sondern eigentlich sein ganzes Ansehen. Das Gesicht auch, aber die ganze Person von Jesus leuchtet dermaßen, wie wenn du direkt in die Sonne würdest schauen. Und das ist der Jesus, den wir vorher angebetet haben. Das ist der Jesus, den wir manchmal eben ein bisschen wie zu harmlos irgendwo als Bild vor uns haben. Und das ist jetzt nicht irgendwie meine Fantasie, sondern so hat der Johannes Jesus gesehen. Bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Mich wundert es nicht. Überhaupt nicht. Und jetzt passiert etwas, was ich auch ganz spannend finde. Wir haben ja das Thema Gottesfurcht. Das Ziel von Gottesfurcht ist nicht, dass wir davor rennen. Das Ziel ist nicht, dass Gott uns abschrecken will. Aber er will uns zeigen, wer er ist. Doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Für mich ist ganz spannend die Reihenfolge. Zuerst das Bild, zuerst das zu Füßen fallen wie tot. Und dann kommt Jesus und sagt, übrigens seine herrschende Hand, da wo er alle die Sterne in der Hand hat. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Und ich glaube, das ist eine gute Reihenfolge. Wenn wir nämlich zu fest von dieser Seite gehen, ja, ich muss mich nicht fürchten, ich kann da bei Gott einfach reinlaufen, ist mein Papi im Himmel, da hat schon aber richtige Seite. Im Alpha-Life-Kurs reden wir einmal davon, dass wenn der Prinz Charles, der ja jetzt auf seinen Königstitel verzichtet hat, wenn ich alles weiss aus der Klatschpresse, wenn einmal der König, wenn einmal der Prinz Charles in seinem Büro gesessen ist, die Buben, der Harry und der andere, die haben nicht müssen anklopfen und die ganze Etikette richtig machen, sondern die Buben haben können innen und hey Papi und so weiter. Und so ist Gott schon auch. Gott ist auch unser Papi. Aber er ist eben nicht nur unser Papi, wo ich mit ihm mache, was ich will. Ich bin meinem Vater gegenüber eigentlich recht respektvoll gewesen, bis er einmal, und dann hat es eine Ohrfeige gegeben, und dann habe ich wieder gewusst, wie ich meinem Vater gegenüber zu verhalten habe. Aber voller Respekt. Und wenn der Gott dann sagt, hey, komm, musst keine Angst haben. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Ich glaube, dann haben wir wie beides. Den richtigen Respekt, aber auch die Liebe. Und ich glaube, es geht umso tiefer, wenn ich merke, wow, der Gott hat mich von Herzen gern. Und vielleicht müsst ihr es so machen wie ich. Ich muss ein bisschen Nachhilfeunterricht haben bei Gott zur Zeit. Weil ich will eigentlich diese Seiten auch sehen. Eben Gott ungezähmt. Nicht nur das, was ich schon weiss. Da gibt es noch ganz ein schönes, modernes Bild. Eben irgendwo bin ich immer noch ein bisschen beeinflusst vom Heiraten von Manuel und der Christine. Irgendwie. Und es gibt ganz ein schönes, modernes Bild, wo jemand sich überlegt hat, wie könnte ich die Braut von Jesus, und das ist seine Gemeinde, das sind wir und weltweit alle, die zu Jesus gehören, wie könnte man das darstellen, die Braut von Jesus und der Bräutigam? Also gerade umgekehrt. Was erwarten wir? Was für einen Bräutigam erwarten wir? Und ich habe das ganz spannend gefunden, wie der Künstler das versucht hat zu zeigen, nämlich so. Ungezähmt. Der C.S. Lewis, er war ein englischer Philosoph, Schriftsteller und ein tiefgläubiger Mann. Er hat Chroniken von Narnia geschrieben. Vielleicht habt ihr die auch mal gelesen oder habt ihr den Film gesehen. Und in diesen Chroniken hat er versucht, eigentlich wie so ein Gleichnis zu machen, richtig fantasievoll, über Jesus, über die Menschen, die zu ihm gehören. Dort sind Kinder, die dann anfangen zu lernen, zu kämpfen. Sie müssen Abenteuer durchstehen und so weiter. Und wenn man eine Weile lang schon Christ ist, dann sieht man in seinen Büchern auch, welche Phasen oder welche Erlebnisse er versucht, einfach das Geschichte zu erzählen. Total spannend. Aber auch total gruselig. Ich habe die Hörbücher gelesen und habe gedacht, wie kann man das bloß dem Kind erzählen? Also, aber ist etwa die so, wenn ich als Erwachsene zum Beispiel auch gewisse Märchen heute anschaue, und sage, hey, was haben wir da unseren Kind zugetraut? Der Strubbelpeter, der da mit seinen langen Nägeln und so. Also, gut, heute gibt es auch andere Märchen. Aber der C.S. Lewis, ich finde, hat das ganz toll gemacht bei diesen Narnia-Büchern. Und eben er vergleicht Jesus mit einem Löwe, mit dem Aslan. Und es gibt einen Moment, den ich euch gerne möchte daraus vorlesen, wo die Lucy, sie kennt den Aslan, sie dient am Aslan auch als Meiteli. Dient sie ihm, geht für ihn in den Krieg, hat auch Waffen, die der Aslan ihr gegeben hat. Und nach langer Zeit begegnet Lucy am Aslan wieder. Und mir dünkt, es zeigt so gut, was Gottesfurcht ist und Liebe zu Gott, dass sich das nicht ausschließt. Dort stand er, der riesige Löwe. Weiß schien er im Mondlicht und große schwarze Schatten warf er unter sich. Hätte er nicht den Schwanz bewegt, man hätte meinen können, es sei ein steinerner Löwe. Aber so dachte Lucy nicht. Sie dachte nicht einmal darüber nach, ob es ein freundlicher Löwe sei oder nicht. Sie rannte auf ihn zu. Ihr Herz, das fühlte sie, würde bersten, wenn sie nur einen Augenblick versäumte. Und alles, was sie dann wusste, war, dass sie ihn küsste. Dass sie ihre Arme, soweit es nur möglich war, um seinen Nacken schlang und dass sie ihr Gesicht in der wundervollen, mächtigen, seidenweichen Mähne verbarg. Aslan, Aslan, lieber Aslan, schluchzte Lucy, endlich. Das große Tier rollte sich auf eine Seite, so dass Lucy halb sitzend und halb liegend zwischen seine Vordertatzen fiel. Er beugte sich vor und berührte ganz leicht ihre Nase mit seiner Zunge. Sein warmer Atem hüllte sie ein. Sie schaute in das große, kluge Antlitz. Willkommen, Kind, sagte er. Aslan, sagte Lucy, du bist größer geworden. Das kommt dir nur so vor, weil du älter bist, mein Kleines, antwortete er. Nicht, weil du größer bist? Das bin ich nicht. Aber du wirst mich mit jedem Jahr, dass du älter wirst, größer finden. Und das hätte so ein paar Aspekte drin, oder? Eben, die Liebe zu Jesus wirklich an und gleich auch das Merken, mächtig, gross. Der Lucy wird der Aslan immer grösser. Und ich glaube, das ist eine gesunde Glaubensentwicklung. Wenn auch Jesus uns immer grösser wird und nicht immer kleiner und schlussendlich jemand, wo ich damit machen kann, was ich will. Oder jemand, der mein Gang geworden ist und meine Bedürfnisse zu erfüllen hat. Sondern wirklich der mächtige Herr, unseren Herr Jesus Christus. Eben in allen Facetten. Darum ist es wichtig, dass man eigentlich auch so eine Predigtreihe sich einmal zu Herzen nimmt, neben allen anderen Sachen, die man von Jesus schon weiss. Und dann passiert eben Folgendes. Übrigens, dass Jesus der Löwe von Juda ist, das ist biblisch. Ob er so aussieht, nein, ihr merkt, das geht um Charakter, wie eben auch Jesus ist. Im Psalm 128 lesen wir gerade nach der Einleitung dort, wohl dem, man könnte sagen, glücklich ein jeder. Glücklich zu preisen oder auf gut Deutsch, dir kann man gratulieren, von ganzem Herzen, wenn du den Herr fürchtest. Dann hast nämlich du eine Ahnung, wer er wirklich ist. Wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Das ist übrigens bei Gottesfurcht eigentlich Konsequenz. Eben nicht, dass man davor rennt, sondern dass man sagt, hey und Herr, dir möchte ich dienen, auf deinen Weg möchte ich gehen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen provokativ, dass die Tafel da. Und ich glaube, es gibt aber bloß die beiden Möglichkeiten. Entweder leben wir in der Gottesfurcht. Das war übrigens auch ein Name für gläubige Juden. Denen hat man die Gottesfürchtigen gesagt. Ist auch spannend, oder? Entweder leben wir in der Gottesfurcht und gehen Gottes Weg, oder wir gehen unsere eigenen. Weil wie kann das sein, wenn Gott das Höchste, das Gewaltigste, das Mächtigste ist, was wir kennen, und ich sage einfach, oh, interessiert mich aber nicht, was der von mir will. Ein Schäfli denkt vielleicht so über einen Hirt. Oh, da kann ich machen, was ich will. Aber wenn wir Gott wirklich kennen, ich glaube, eben dann tun wir uns ihm entweder ganz zuwenden oder wir wenden uns ganz von ihm ab. Wenn ich meinen eigenen Weg gehe, dann mache ich etwas, das mich mehr anzieht wie Gott. Das ist ganz spannend. Wenn ich das nicht toll finde, wie es Gott meint und es anders macht, dann gibt es irgendetwas, das ich meine, wenn ich das tue, habe ich einen besseren und grösseren Gewinn davon. Oder ich mache etwas nicht so, wie es Gott will, weil ich etwas anderes mehr fürchte wie Gott. Ich habe mich dann gefragt, wenn ich jetzt mich gleich nicht für die Gottesfurcht will entscheiden, reicht es denn nicht, dass wenn ich auf meinem Weg mir überlege, wie ich sehr gute Entscheidungen treffen kann? Zum Beispiel, indem ich mir überlege, wohin führt mich meine Wahl langfristig? Oder indem ich mir überlege, welche späteren Konsequenzen sind auch damit verbunden? Lange das denn nicht, damit ich einen guten Weg durchs Leben gehe? Muss es wirklich da sein, der Respekt vor Gott? Und ich habe dann gemerkt, das Problem liegt dort. Ich glaube, wir können nicht alles richtig im Voraus abschätzen. Eine Entscheidung, die du heute triffst, vielleicht wie meine Freundin, die hat einmal gesagt, wenn ich eine Entscheidung treffe, mache ich immer, welche 10 Punkte sprechen dafür und welche 10 Punkte sprechen dagegen. Und ich schaue mir wirklich beide Seiten an. Und ich habe gefunden, das ist eine intelligente Frau, die das so macht. Aber das Problem ist, wenn ich in Zukunft die Konsequenzen abschätzen muss, und dort liegt der Haken, wie kann ich wissen, was die Zukunft bringt? Ich habe jetzt zweite Perle, die bei mir in der Ehevorbereitung ist. Und die machen das ähnlich wie Christine und Manuel, die wollen auch heiraten. Denn wenn es ein bisschen wärmer ist im Juni. Aber die beiden können gleich nicht abschätzen, wie sie jetzt denn aus in ihrer Ehe in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren. Menschen verändern sich. Und jeder, der verheiratet ist, der weiss, ich habe meinen Ehepartner auch noch von anderen Seiten kennengelernt, wo wir dann verheiratet waren. Und dann kannst du nicht mehr zurückgeben. Weil du hast auch versprochen, nur dich und für immer. Das ist übrigens das Einzige, was im Eheversprechen drin haben muss. Der Rest ist Liebe. Aber nur du und für immer, das muss in einem Eheversprechen drin sein. Du lernst ja den anderen dann auch kennen. Oder eben, wenn du versuchst, mit allem guten Abwägen zu entscheiden, du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Genauso wenig wie ich auch. Gewisse Sachen hoffen wir und vielleicht, was morgen noch ist, das wissen wir. Aber wie ist das mit den Konsequenzen in der Zukunft? Und der Punkt ist eben ein bisschen der. Ich habe mich ein bisschen versucht, grafisch zu betätigen. Das unten dran, das ist unsere menschliche Ebene. Und die Spielfigur, da bist du. Und wir leben in dieser Zeit, wir leben in dem Horizont mit unseren Möglichkeiten, auch mit dem, was wir wissen oder nicht wissen, wir leben dort unten. Und das andere ist, dass eben Gott sich auf einer ganz anderen Ebene bewegt. Und das ist vielleicht auch das, was ich vor allem gemerkt habe, ich denke eigentlich wenig darüber, wie ganz anders Gott auch noch ist. Eben, ich denke ganz schnell den Vater im Himmel, ich denke ganz schnell Jesus, mein Freund, der Heilige Geist ist ein bisschen weniger fassbar, aber ich weiss, er ist da, er vertritt Jesus. Er ist mir eigentlich in dem Sinn der, der mir am nächsten ist. Aber Gott ist noch eine ganz andere Ebene. Im Jesaja 55 steht etwas sehr Unangenehmes eigentlich. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Mir gefällt das nicht. Weil ich würde ja gerne wissen. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und da reklamiert Gott nicht, weil die Leute anders gedacht haben wie er oder andere Wege gegangen sind, wie er hätte wollen, sondern um uns zu zeigen, es ist wirklich total verschieden. Es ist total verschieden. Stell dir vor, du müsstest an einem Regenwurm klar machen, dass er eigentlich auf einer anderen Ebene ist wie du. Und der Regenwurm würde dich anschauen mit offenem Maul. Irgendwie könnte er dich nicht verstehen. Oder nicht in allen Bereichen. Und du wirst vielleicht denken, oh Mann, Würmchen, wie greifst es du denn nicht? Eben, wir sind da wirklich, wenn wir an Gott glauben, wir sind eigentlich in einer gewaltigen Geschichte drin. Etwas wirklich Transzendentes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich habe einmal gemeint, vor 19 Jahren, man könnte Theologie studieren. Ja, hast du vergessen. Etwas ahnen. Die Bibel können wir studieren, ja. Aber Gott wirklich ausloten. Wir sind nur Menschen. Ganz eine andere Ebene. Und der Punkt ist der nämlich, bei ihm ist Weisheit und Macht, sein ist Rat und Einsicht. Sagt der Hiob. Und wenn wir das begreifen, dann müssen wir sagen, dort wäre die Quelle von dieser ganzen Geschichte. Und wenn sich Gott uns nicht zeigt, wenn sich Gott uns nicht mitteilt, dann bleiben wir wirklich für immer einfach auf unserer Ebene. Das ist nicht böse, ist nicht schlecht, ist einfach ein bisschen blöd. Und jetzt wird es spannend. Siehe, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Also wenn ich wirklich mein Leben so gestalten will, dass es optimal ist, dass es richtig ist, dass es auch in der Zukunft die richtigen Konsequenzen hat, dann ist es eigentlich das Ernstnehmen von Gott und das ist Weisheit. Und Weisheit meint er wirklich ganz praktisch wissen für mein Leben, wie. Und wenn ich Gott nicht ernst nehme, wenn ich nicht auf ihn lasse, wenn ich nicht meine Meinung eigentlich Gott anpasse, dann wurschtle ich einfach irgendwo dort unten für mich selber. Und jetzt spürt ihr sicher, warum das der Jesaja gesagt hat im Namen von Gott, dass die Furcht vom Herrn der grösste Schatz ist. Wenn ich dem Gott, der in einer ganz anderen Dimension daheim ist, wenn ich dem Gott mein Vertrauen schenke, auch wenn ich nicht abschätzen kann, wie es rauskommt, vertraue ich am Richtigen. Weil Gott wird immer auch das sein, was er gesagt hat, wo er ist. Er wird uns nie im Stich lassen. Aber das bedeutet dann vielleicht, dass es auch nicht immer ganz so einfach durchs Leben durchgeht. Hat übrigens Jesus nie versprochen. Nicht gesagt, wenn du zu mir kommst, mache ich für dich alles okay. Alles ist gut, kein Problem mehr, nie mehr krank, kein Ärger mehr mit den Nachbarn, alles picobello. Hat Jesus nie gesagt. Er gesagt, folgt mir noch. Nehmt euer Kreuz auf euch jeden Tag. Sind meine Zeugen. Und er hat nicht Ferien in Ewigkeit auf Paradiso in Aussicht gestellt. Gell, ist ja spannend, dass jetzt gerade die Stadt in Kalifornien, wo Paradise heisst, abbrennt ist. Also das Paradies auf dieser Welt kann auch in Flammen aufgehen. Aber es lohnt sich, dem Gott zu vertrauen. Weil er hat Zukunft. Er kennt sie nicht nur, er hat sie so gerne in der Hand. Und wenn ich anfange, eben Gott auch gehorsam zu sein, auch wenn ich es für mich selber nicht nachvollziehen kann, aber in meinem Herz gespürt, das ist der richtige Weg. dann gehen wir auf seinen Weg. Dann haben wir eine Beziehung zu ihm. Ich möchte gerne mit dem letzten Gedanken schliessen. Im Danielbuch steht etwas, was eigentlich auch für eine Zeit, wo es vielleicht gar nicht einfach ist, Christ zu sein. Und damit meine ich eigentlich nicht nur uns, sondern mehr Leute, die vielleicht wirklich auch schon in einer Verfolgungssituation drin sind wegen ihrem Glauben, wo ganz entscheidend ist. Der Daniel sagt, und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, also die, die nicht leben in der Beziehung und in dem, wie es Gott will, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten. Wenn du Gott nicht ernst nimmst, nicht im Bund mit ihm lebst, wenn du einfach machst, was du für richtig findest, will ich mit allem Guten andenken und überlegen und abwägen, bist du einfach verführbar. Weil irgendwie hast ja du auch deine Maßstäbe und deine Ideen, warum das etwas gut sein soll. Eben, du wirst entweder etwas machen, das dich mehr anzieht wie Gott oder wo du mehr fürchtest wie ihn, wenn du nicht in der Gottesfurcht lebst. Und dann sind wir verführbar. Dann kann uns der andere auf einen Irrweg leiten. Gell, es gibt ja da die erste Geschichte im Paradies schon. Adam und Eva hat Adam und hat Eva Gott respektiert in dem, wer sie sind und wie sie sind. Wie er ist und wie. Dass das wirklich Gottes Wort ist, hat jetzt doch das Zeug in Ruhe gelassen. Aber dort hat es irgendwo auch gefehlt, am Respekt Gott gegenüber. Ja, sollte Gott gesagt haben, das hat gelangt. Und schon hat es grosse Probleme gegeben. Aber das andere stimmt eben auch. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, ich würde sagen, immer besser kennenlernt, eben auch die andere Seite von Gott kennt, Gott ungezähmt, wird sich stark erweisen. Weil wenn du weißt, wer Gott ist, dann kannst du auch sagen, und ich gehe meinen Weg mit ihm, was auch immer kommt. Und das tun uns verfolgte Christen sehr oft auch vormachen. Das sind nicht einfach die Leute, die irgendwo ein bisschen dümmer sind wie wir und darum bleiben sie im Gefängnis. Oder sie sind ein bisschen naiver und gehen darum evangelisieren und werden verhaftet. Nein, das ist, weil sie ihren Gott kennen. Und es ist gut, dass wir für sie beten, aber vielleicht ist es auch gut, sich auch ein Beispiel zu nehmen am Glauben von ihnen. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Und das zumindest in ganz schwierigen, herausfordernden Situationen. Ich glaube, wir brauchen die Ausrüstung. Ich kann mir es nicht ganz erklären, warum es mir so ein Herzensanliegen ist, dass man Gott in dem Sinn wirklich immer besser kennenlernen und dass wir auch eine Gemeinde dürfen sein und noch mehr dürfen werden, wo Gott wirklich fürchtet. Aber fürchtet und liebt, wie die Lucy, oder? Nicht vor Gott davorrennen, sondern auf ihn zu, weil wir eben wissen, wer er ist. Ich weiss nicht, warum Gott mir das so aufs Herz geleitet. Sicher, weil ich da Hausaufgaben machen muss, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch für dich und für mich, dass es vielleicht Momente gibt in unserem Leben, vielleicht nächste Woche oder in den nächsten Wochen, Monaten, wo es wirklich entscheidend ist, dass ich meinen Gott kenne und dass ich meinem Gott 100% kann vertrauen. Nicht, weil ich alles weiß, sondern weil ich spüre, das ist der richtige Weg und das ist der richtige Herr. Und da möchte ich gerne abschliessen, machen dann in einer Woche weiter mit dem Thema. Vater im Himmel, du bist so viel grösser, du bist so viel mehr. Und irgendwie tut das auch gut, dass wir nicht einfach dich in eine Kiste stecken, ein Netzetikett drauf, und das ist dann mein Gott. Sondern, dass du über allem stehst und wir dürfen aufschauen. Danke dir für die Nähe und Liebe, die du uns zugesagt hast. Du hast uns wirklich zu Kind gemacht. Wir dürfen zu dir kommen, wir dürfen dich auch anbeten, ohne dass wir Angst haben müssen. Wie die Leute im Alten Testament, die gesagt haben, wenn man sich Gott naht, dann hat man das Leben eigentlich verspielt, weil du so heilig und so ganz anders bist. Dürfen zu dir kommen im Namen von Jesus und dürfen dir ganz nahe sein. Aber ich möchte dich bitten, offenbar du dich uns noch mehr in allen Dimensionen, die du auch hast. Dass wir nie leichtfertig über dich denken, nie leichtfertig über das hinweggehen, was du gesagt hast, sondern dass wir in einem grossen Respekt und in einer tiefen Liebe auch hinstehen können und wissen dürfen, wer unser Gott ist. Und ich danke dir, dass das Wissen um dich auch ein Megaschutz ist. Lass uns den Schatz in der nächsten Zeit einfach noch tiefer ausloten. Lass uns erkennen, berühre unsere Herzen und verändere unser Leben. Wie wir möchten so leben und dir so die Ehre geben, wie du wirklich auch verdienst. Danke vielmals, Herr, für alles, was du für uns bist. Amen.